Leise bewegt sich der ungebetene Gast durch die Dunkelheit des Hauses. Er versucht, möglichst wenig Geräusche zu machen und bewegt sich von Raum zu Raum. Plötzlich in einem Zimmer hört er eine Stimme. Gott sieht alles. Er bewegt sich weiter, fängt an, das Silberbesteck einzusammeln. Und wieder erklingt die Stimme, Gott sieht alles. Jetzt wird es unserem Besucher zu bunt und er macht das Licht an. Und er sieht auf einer Stange einen Papageien sitzen, der immer so von links nach rechts wechselt und immer diesen Satz sagt, Gott sieht alles. Gott sieht alles. Unser ungebetener Gast schmunzelt und fragt den Vogel, wie ist denn dein Name? Entgegnet der Vogel, Karl-Heinz. Unser ungebetener Gast schmunzelt wieder und sagt, Karl-Heinz ist aber ein lustiger Name für so einen süßen kleinen Fratz wie dich. Zwinkert ihm der Papagei zu und sagt, Gott ist auch ein lustiger Name für den 70 Kilo schweren Rottweiler hinter dir. Ich mag diesen Witz sehr, einfach weil er ganz, ganz viele Wahrheiten enthält. Schauen wir doch mal so ein bisschen rein. Dieser Papagei, sicher wäre er dankbar, dass Gott ihm in diesem Moment so nahe ist. Er würde ihm Sicherheit schenken. Der Einbrecher hingegen, er wäre wohl eher unglücklich darüber, dass Gott ihm in diesem Moment so nahe wäre, denn ihm muss bewusst sein, dass seine Tat nicht richtig ist und er sofort die Konsequenzen dafür zu spüren bekommt. Er bekommt praktisch die Erkenntnis, dass Dinge, die wir gegen den Willen Gottes tun, immer Konsequenzen haben. So schlechtes Gewissen, Angst entdeckt zu werden, solche Sachen ja auch. Die Hausbesitzer hingegen, sie wären wohl sehr dankbar für die Wachsamkeit Gottes und sein Handeln. Ihr Vertrauen auf Gott würde sich gewiss auszahlen. Er bietet ihnen Schutz. Und letztlich wäre Gott selber, er würde diesen Hund nutzen und diese Situation, um allen zu begegnen. Gott lässt keine Chance dazu aus. Nochmal, Psalm 73, Vers 28. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist nach Gute Nachricht Bibel übersetzt. Da fehlt übrigens noch was in diesem Vers, aber da komme ich ja nach noch zu. Als Christ oder besser als praktizierender Christ, der sein Leben ganz bewusst in Gottes Hände gelegt hat, weiß ich um die Allgegenwärtigkeit Gottes. Und das schenkt mir oft Trost und Hoffnung in unschönen Situationen und Lebenslagen. Es schenkt mir Freude in den Momenten, in denen ich den Segen Gottes ganz deutlich spüren oder erleben darf. Oder wenn ich mir über diesen Segen wieder mal ganz neu bewusst werde. Manchmal bereitet mir dieses Wissen der Allgegenwärtigkeit Gottes, dieser Nähe Gottes, aber auch Unbehagen. Immer dann, wenn ich mal wieder versagt habe und mein Gewissen es mir schwer macht, mich seiner Nähe wieder ganz neu hinzugeben, sie zuzulassen. Ich weiß, dass Gott in irgendeiner Situation mit dabei war, was mir peinlich ist. Und Ich weiß, ich habe versucht, ihn auszusperren. Und auch wenn mir klar ist, dass ich diese imaginäre Tür, die es nur in meinem Kopf gibt, dass ich sie gar nicht wirklich vor Gott verschließen kann, muss ich sie trotzdem wieder öffnen. Und das fällt mir manchmal schwer. In solchen Momenten in meinem Leben, da kann ich recht gut nachvollziehen, wie sich wohl der Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn gefühlt hätte. Wenn ihm klar geworden wäre, oder als ihm klar wurde in diesem Gleichnis, was seine Rebellion gegen den Vater bewirkt hat, wo sie ihn hingeführt hat, und als es ihn schließlich wieder zurück zum Vater drängte. Ich denke aber auch, dass wir Menschen solche Situationen und solche Erlebnisse, dass wir die auch wirklich brauchen, damit wir echte Gnade und Vergebung überhaupt leben können. Wer selbst schon mal das Gefühl hatte, winselnd um Gnade und Vergebung bitten zu müssen, der wird sich viel besser in sein Gegenüber versetzen können, wenn dort jemand um Gnade und Vergebung bittet. Und ich habe jetzt ganz bewusst diesen Begriff winseln benutzt. Ich weiß, vor Gott müssen wir nicht winseln. Aber unser Stolz, zumindest mein Stolz, der sagt mir da oft ganz was anderes. Darum dieser Begriff. Es ist ja auch ein Grund mit, weshalb es mir oder uns als Menschen manchmal oder auch öfters so schwer fällt, um Vergebung zu bitten. Nochmal, Psalm 73, Vers 28. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Mir fällt es nicht immer leicht, mich von diesen Worten Asafs ermutigen und begeistern zu lassen. Manches Mal geht es mir so, wie Andrea das ja auch schon gesagt hatte, wie es Asaf wohl auch ging, dass ich erst einmal nur die Ungerechtigkeit sehe, die herrscht. Und ich glaube oder vermute, dass es Asaf eine ganze Zeit lang so ging. Asaf war übrigens jemand, der einen der levitischen Chöre von David leitete. Das könnt ihr nachlesen in der ersten Chronik, Kapitel 25, Vers 1. Mal so zur Info. Er sammelte die Psalmen 73 bis 83, heißt, er schrieb sie zwar auf, sie müssen aber nicht alle unbedingt von ihm selber stammen. Wenn ich mir diesen Psalm 73 mal genau anschaue, dann kann ich Gedanken, die ich auch schon hatte, wiederfinden. Die Problematik der Ungerechtigkeit aus menschlicher Sicht, sie war also schon zu früheren Zeiten Thema. Asaf hat es sehr gut erkannt. Er sah, dass es ungläubigen Menschen augenscheinlich oft sehr gut geht. Und dass gottesfürchtige Menschen, denen es nicht so gut geht oder damals gut ging, sich oft fragen, weshalb sie sich eigentlich die Mühe machen, nach Gottes Willen zu leben bzw. es zu versuchen. Er erkannte aber auch, dass der vermeintliche Reichtum der ungläubigen Menschen die gläubigen Menschen dazu verleiten kann, mit den anderen tauschen zu können. Er sah eine Gefahr darin. Nun habe ich keine Ahnung, wie es dir selber damit geht. Ich kann da nur von mir reden. Und ich kann mich schon oft dabei erwischen, dass mir Gottes Nähe allein nicht genug ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Nach einer stürmischen Seefahrt vor etwa 9 Jahren, meine Frau wird sich gut erinnern können, vor La Palma, da schaffe ich es praktisch nicht mehr, Boot zu fahren. Bis dahin war alles okay. Vorher konnte ich Boot fahren. An diesem Tag sind wir rausgefahren, Delfinsafari gemacht, im Glasbodenboot. Es war stürmisches Boot, ging rauf und runter und rauf und runter. Und ich fand diesen Glasbodenkatamaran toll und bin runter und habe da durch die Luken geguckt und durch den Glasboden. Und unten sind Delfine auf dem Rücken mitgeschwommen und haben reingeguckt. Und ich habe mich gefreut, bis ich irgendwann nach oben ging. Da war es vorbei mit der Freude. Die haben Essen aufgetischt. Ich bin weggegangen, ich habe mich erst in der Toilette positioniert, dann vor der Toilette und ich war fast nicht bereit, den Rest der Fahrt da irgendjemanden reinzulassen. Es gibt da ein wunderschönes Bild, ich habe nicht dran gedacht. Es gibt da ein wunderschönes Foto von mir, was meine Frau geschossen hat. Das ist sehr aussagekräftig. Seit diesem Tag kann ich nicht mehr Boot fahren. Und jetzt werden sich vielleicht einige an den Tag erinnern, als wir den Ausflug auf die Hänselshöhe gemacht haben und dann am Brombachsee waren und mit diesem großen Dampfer gefahren sind, mit diesem Schaufelraddampfer. Der hat ja praktisch überhaupt keine Bewegung. Vielleicht fällt euch jetzt auch wieder ein, dass ich das vorbestellte Essen nicht zu mir nehmen konnte. Ich lag draußen auf der Liege und dachte einfach nur, lass es bitte endlich vorbeigehen, ich mag wieder an Land. Ich mag wieder leben können. In solchen Momenten, wenn mir dann so irgendwie einfällt, dass es Menschen, die sich um nichts und niemanden außer um sich selber scheren, die sich um nichts und niemanden kümmern, wenn sich solche Menschen scheinbar körperlich bester Gesundheit erfreuen können, dann muss ich schon manchmal gegen aufsteigenden Zorn in mir kämpfen. Nicht immer, aber manchmal. Und vielleicht kennst du ähnliche Situationen aus deinem Leben. Das ist so irgendwie eine Last, die ich da so ein bisschen zu tragen habe. Da kann schon mal Neid in mir aufkommen. Und da reicht mir die Nähe Gottes alleine nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Asaf hatte aber auch erkannt, dass die Menschen, die ihre Hoffnung eben nur auf ihren Wohlstand, ihren Reichtum, damals wie heute auch auf Leistung setzen, in einer Traumwelt leben. Und mit Träumen ist es eben so, irgendwann erwacht man aus einem Traum. So wie ich eben auf dem Boot wieder in die Realität zurückgerufen wurde anschließend, dass mir wieder gut ging und ich wusste, ich muss jetzt nicht sterben. So erwachen Menschen, die nur von und für ihren Reichtum, für ihre Macht leben, irgendwann aus diesem Traum. Denn irgendwann wird ihnen bewusst werden, Reichtum, Leistung, Macht, sie schützen nicht vor Krankheit. Sie schützen auch nicht vor Leid und auch nicht vor Einsamkeit. Wer auf sich und materielle Werte baut, der baut letztlich auf sandigem Untergrund. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis selbst die massivsten Häuser auf diesem Untergrund einstürzen. Es mag sein, dass man aufgrund eines gewissen finanziellen Hintergrundes beim Arzt schneller einen Termin bekommt. Es mag sein, dass man anders empfangen wird, vielleicht sogar andere Medikamente bekommt. Es mag sein, dass man im Krankenhaus durch den Chefarzt behandelt wird, dass man im Einzelzimmer liegt, alleine, mit sich und seiner Krankheit. Aber irgendwann, wenn der Tag kommt, wenn der Tod anklopft, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Der Tod fährt nicht je nach finanziellem Status im Trabi oder im Ferrari vor. Nein, er kommt zu allen gleich. und letztlich muss jeder diesen Weg alleine gehen. Und loslassen kann da auch zur Pein werden. Falsche Sicherheitsblasen platzen in diesem Moment mit einem lauten Knall. Die Hoffnung des Gläubigen hingegen, der sein Vertrauen auf Christus setzt, sie wird dann erfüllt. Er muss sich keine Sorgen machen, loszulassen. Er braucht sich nicht um die Dinge sorgen, die er zurücklässt. Er darf sicher sein, dass das Beste für ihn jetzt erst kommt. Er braucht sich keine Sorgen darüber zu machen, dass sein irdischer Leib jetzt stirbt und in der Erde verwesen oder im Krematorium verbrennen wird. Er darf sicher sein, einen viel besseren Körper zu bekommen. Er muss keine Angst vor einem Nichts oder einer großen Dunkelheit haben. Er darf durch die Auferstehung Jesu Christi in dem Wissen der eigenen Auferstehung in das ewige Leben bei und mit Jesus Christus zu gehen. Er muss nicht krampfhaft an dieses irdische Leben klammern und um jeden weiteren Atemzug auf dieser Erde kämpfen, nur um dieses Leben zu verlängern, sondern er darf sich im Sterben nach den liebenden Armen Gottes ausstrecken. Er darf sich hineinwerfen. Er darf sich darauf freuen, Gott so nah zu sein, wie es in diesem Leben nicht geht, in diesem irdischen Leben. Von unserem ersten Atemzug an bis hin zum letzten Schnaufer sind wir dazu geschaffen, in die Ewigkeit Gottes einzugehen, sie mit und bei ihm zu verbringen. Das darf unsere Freude sein, wenn wir sein Geschenk durch das Blut Jesu, dieses Geschenk an uns, wenn wir dies annehmen. Wenn wir uns mutlos, kraftlos fühlen, dann dürfen wir in der Gewissheit der Gegenwart Gottes, seiner Nähe zu uns, hoffnungsvoll durch alle Situationen im Leben gehen. Auch wenn es schwer ist, wir dürfen wissen, wir müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Und es kann wahnsinnig viel Trost spenden. Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir Ja zu ihm sagen. Hast du schon Ja zu ihm gesagt? Asaf macht uns das mit diesem Psalm klar, dass es viel Wichtigeres gibt als Geld und Reichtum. Ja, selbst als Gesundheit, die ja für viele Menschen das kostbarste Gut überhaupt zu sein scheint. Aber Gesundheit verfällt und sie schenkt uns kein ewiges Leben. Versteht mich jetzt nicht falsch. Das heißt nicht, oder ich will nicht sagen, dass das Geld, Gesundheit und diese Dinge, dass sie überflüssig sind. Nein, sind sie nicht. Und sie können wahrlich ein Geschenk sein. Doch mit diesen Geschenken sollen wir weise umgehen. Die Finanzen zum Beispiel, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, sie sollen nicht nur dazu dienen, unsere eigenen fleischlichen Verlangen zu stillen, die wir so haben. Sie sollen auch dazu dienen, anderen zu helfen. Geld und Reichtum bergen eine Menge Verantwortung in sich. Auch unsere Gesundheit. Wir sollen sie nicht aus Abenteuerlust oder falscher Strebsamkeit aufs Spiel setzen. Ich habe kürzlich oder vor einiger Zeit im Radio einen Bericht gehört, ist ein junger Mann, der hat, ich weiß nicht wie viele Tage durchgearbeitet, ist mir nur heimschnell umgezogen, USA, weil er Karriere machen wollte, der fiel, paar 20 Jahre, fiel bei der Arbeit einfach tot um. Der hat sich wirklich tot gearbeitet. Und das Erschreckende ist, das war nicht nur eine, das kommt im Jahr in USA mehrmals vor. Also wir müssen auch mit unserer Gesundheit verantwortungsvoll umgehen. Und ich spreche, wenn ich von Gesundheit spreche, jetzt nicht nur von unserer körperlichen Gesundheit, ich rede auch von unserer geistigen Gesundheit. Meiner Meinung nach ist diese geistige Gesundheit sogar noch viel wichtiger, denn was nutzt mich ein gesunder Körper, wenn die Seele und unser geistiges Herz krank und kaputt sind? Wie sollen wir Nächstenliebe empfinden können, wenn wir uns vielleicht nicht mal selber lieben und annehmen können? Wie sollen wir die Nöte anderer sehen und erkennen, wenn sich unser Leben mit allem, was wir haben, nur um uns selber dreht? Weil wir an der Nähe Gottes, der uns ja zur Gemeinschaft mit sich geschaffen hat, keine Freude haben. Wer Gott ausklammert, ist letztlich früher oder später zur Einsamkeit verdammt. Wer oder was ist es denn, worauf du vertraust? Nun weiß ich nicht, wie es dir geht. Mir passiert es ab und an schon mal, dass ich diese Nähe Gottes als so normal empfinde, dass mir die Freude darüber auch schon mal verloren geht, weil sie so normal ist, dass ich mir zu gewissen Zeiten gar nicht bewusst darüber bin. Und gerade in solchen Zeiten passiert es mir immer wieder, dass ich dann nicht unbedingt die besten Entscheidungen in meinem Leben treffe. Denn dann schaue ich wirklich nur aus menschlicher, aus meiner Sicht auf die jetzige, momentane, gegenwärtige Situation. Bei Gott ist es anders. Er schaut nicht nur auf mich, auf diese Situation, er schaut auf das ganze Bild. Es geht mir oft vergessen, wenn ich Entscheidungen treffe. Oft in meinem Leben stelle ich mich bei Entscheidungen in den Vordergrund und schaue gar nicht, was wäre jetzt wirklich eigentlich das Beste. Ich möchte dich einladen, dieses Jahr ganz bewusst in der Freude der Nähe Gottes zu leben. Und es ist nicht einfach. Erinnere dich an diesen Witz zu Beginn meiner Predigt. Gott sieht alles und er ist dir näher, als du es dir vielleicht denken kannst oder als du es auch empfinden magst. Und wenn du in Situationen kommst, in denen dir diese Nähe Unbehagen bereitet, dann wünsche ich dir die Kraft und die Weisheit, dir die Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, weshalb es denn so ist. Vielleicht triffst du dann eine andere Entscheidung, die dir im Nachhinein Freude daran schenkt, dass er in dieser Situation nahe bei dir war. Vielleicht erwacht dann sogar der Wunsch, den zweiten Satz dieses Verses, der da lautet, ich will weiter sagen, was du getan hast, als Motto für dich zu nehmen oder es neu aufleben zu lassen. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Psalm 73, Vers 28. Und ich wünsche mir für uns, für dich, für mich, dass wir eine Ortsgemeinde sind, werden und bleiben, die diesen Vers aus ganzem Herzen leben und bejahen kann. Amen.